das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Man hat das Gefühl, er hat sämtliche Bälle in die Luft geworfen und die Welt erstarrt, weil sie nicht alle wird auffangen können. Donald Trump hat nach 4 Wochen Präsidentschaft im In- und Ausland vieles in Bewegung gesetzt. Dabei bleibt die Frage, ob er mit manch einem Vorstoß auch einfach ablenken will. Wie heute, wo sein Vizepräsident Vance in seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort hielt er den Europäern eine Standpauke, endlich gegen die Migrationskrise vorzugehen und Meinungsfreiheit zuzulassen. Dabei hatte das Publikum gehofft, mehr zu erfahren, wie es in der Ukraine weitergeht oder im Nahen Osten. Über den ungewöhnlichen Auftakt der Sicherheitskonferenz in München berichtet Demian von Osten.
Ungläubigkeit, Ratlosigkeit, Besorgnis. Die anwesenden Politiker können kaum fassen, was US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagt. In Europa sei die Meinungsfreiheit bedroht. Ein Europa, in dem etablierte Politiker Angst vor ihren eigenen Wählern hätten. Keine Demokratie, nicht die amerikanische, nicht die deutsche, nicht die europäische, überlebt es, wenn sie Millionen Wählern erzählt, dass ihre Gedanken, Sorgen und Sehnsüchte keine Gültigkeit hätten oder es noch nicht einmal wert sein, berücksichtigt zu werden. Vance spielt offenbar an auf die Wähler der AfD. In einem Zeitungsinterview hatte er deutsche Politiker aufgefordert, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das größte Problem Europas sei die, Zitat, Masseneinwanderung und bezieht sich auf den Autoanschlag am Donnerstag in München. Wie oft sollen wir solche schrecklichen Rückschläge noch erleiden müssen, bis wir den Kurs ändern und unsere Zivilisation in eine neue Richtung führen? Kein Wähler in Europa hat seine Stimme dafür abgegeben, dass die Fluttore für Millionen nicht registrierter Migranten geöffnet werden. Am Ende höflicher Applaus, aber nicht von allen. Die meisten müssen das erstmal verarbeiten.
Geschockt war ich nicht, aber doch irritiert. Das war eine Art krude Rede.
Eine wahnsinnige Enttäuschung, muss ich sagen, weil er hat zwar von gemeinsamen Werten gesprochen, aber faktisch eine Art Kulturkampf angekündigt.
Wir sind jetzt in einer neuen historischen Realität. Und meine Bewertung ist, dass das noch bei weitem nicht alle verstanden haben.
Ganz anders die Reaktion der AfD. Kanzlerkandidatin Alice Weidel schreibt von einer exzellenten Rede. Sie trifft Vance später in einem Münchner Hotel. Die AfD war nicht zur Sicherheitskonferenz eingeladen. Der Bundesverteidigungsminister, er wollte eigentlich über den Schutz der Ukraine sprechen. Doch er will erst die europäische Demokratie verteidigen.
Diese Demokratie wurde vom US-Vizepräsidenten für ganz Europa vorhin in Frage gestellt. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel.
Gleich zu Beginn hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ton gesetzt. Er kritisierte, dass eine kleine Elite in den USA viel zu viel Macht habe und damit eigenständig die Demokratie neu bestimmen könnte.
Aber es stimmt eben auch, die Demokratie ist kein Geschäftsmodell. Sie ist keine Spielwiese für Disruption.
Doch natürlich ging es auch um die Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte mehr Verteidigungsausgaben der europäischen Staaten. Ukraines Präsident Zelensky führte viele Gespräche, auch mit US-Vize Vance. Über Ergebnisse wurde nichts bekannt. Es ist eine Sicherheitskonferenz in München, die überraschend einen ganz anderen Ton bekommen hat, als viele erwartet hatten.
Und dabei gab es eigentlich viel zu klären und zu erklären, wie es in der Ukraine weitergeht, nachdem US-Präsident Trump Verhandlungen angekündigt hat. Doch von Frieden ist bislang nichts zu spüren. Im Gegenteil, Russland greift weiter täglich die Ukraine an. Nun wohl auch die äußere Schutzhülle des stillgelegten Atomreaktors in Tschernobyl. Radioaktive Gefahr bestünde nicht, heißt es von der Ukraine. Wo wir stehen und was all das für uns bedeutet, darüber konnte ich am Abend mit Bundesverteidigungsminister Pistorius sprechen. Guten Abend, Herr Pistorius.
Guten Abend, Herr Fuest.
Sie haben die Rede des US-Vizepräsidenten scharf kritisiert. Erleben wir da gerade eine transatlantische Zeitenwende?
Nein, das sehe ich nicht so. Das glaube ich auch nicht. Und es war auch keine scharfe Kritik an der Rede von Vizepräsident Vance. Es war das, was notwendig war aus der Sicht eines Demokraten in Deutschland, der Mitglied einer demokratisch gewählten Bundesregierung ist. Ich konnte nicht unwidersprochen lassen, was er wirklich an grob Falschem über die Demokratien in Europa und in Deutschland gesagt hat. Hier gäbe es keine Meinungsfreiheit, hier würden Mindermeinungen unterdrückt. Und das konnte ich unmöglich unwidersprochen lassen. Das müssen aber Freunde aushalten, wenn der eine Kritik äußert, die falsch ist, dass die andere Seite dann dagegen hält.
Viele hatten ja aber mit einer sicherheitspolitischen, wahrscheinlich einer reinen sicherheitspolitischen Rede gerechnet. Also was war das für ein Zeichen, diese Rede von Vance, vom US-Vizepräsidenten mit ja ganz anderen Themen? Sie haben es angesprochen, die Meinungsfreiheit, die angeblich in Europa nicht da sein würde und dass Europa und dass Deutschland vor allem die Migrationskrise bekämpfen sollte.
Es war eine Rede, die ich so nicht erwartet hatte, die auch eigentlich dorthin nicht gepasst hat, um es deutlich zu sagen. Es ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Es gab wenig Ausführungen von ihm zur Ukraine, zu Russland, zu den Bedrohungen, mit denen wir es zu tun haben. Und auch wenig zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik der NATO und Europas. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Das ist nicht passiert. Warum er diesen anderen Teil gemacht hat, diese Frage würde ich ihm auch gerne stellen. Das war weder nötig noch hilfreich. Und deswegen sollten wir schnell zur Tagesordnung oder besser gesagt zurück an die Arbeit gehen.
Und wir schauen jetzt auch auf die Ukraine. Da machen die USA ja ordentlich Druck in alle Richtungen, besonders auch in Richtung Europa. Kann es denn in wenigen Monaten Frieden geben?
Also da würde ich etwas auf die Euphoriebremse treten wollen, um ehrlich zu sein. Bislang hat es nicht mehr gegeben, meines Wissens, als ein Telefonat Mitte der Woche zwischen Präsident Trump und Wladimir Putin. Danach die Erklärung, dass die Ukraine jetzt wohl doch irgendwie beteiligt werden soll. Mehr haben wir noch nicht. Es gibt kein Datum, keine Struktur der Gespräche. Und deswegen sage ich, abwarten, was tatsächlich passiert. Aber klar muss eben sein, egal was dort verhandelt wird, es war sicherlich kein kluger Schachzug, keine kluge Verhandlungsstrategie, schon vor den Verhandlungen das Thema einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine vom Tisch zu nehmen und genauso die Frage von territorialen Gebietsveränderungen. Das macht man nicht, das ist nicht klug, zumal Putin jetzt zwei Dinge kriegt, die ihm unter anderem vor Beginn des Krieges besonders wichtig waren. Er kriegt sie jetzt für nichts und das ist ein Fehler. Und gleichzeitig muss es jetzt darum gehen, dass die Ukraine mit am Tisch sitzt, aber natürlich auch die Europäer in welcher Form auch immer. Denn wenn es am Ende, und so ist ja die Forderung im Raum, darum geht, dass wir Europäer eine Friedenssicherung gewährleisten sollen, anschließend zumindest die Hauptlast, dann kann niemanden überraschen, dass wir den Anspruch erheben, mit am Tisch zu sitzen, um überhaupt zu wissen, welche Art von Frieden da entsteht.
Also Trump hat bereits gesagt, keine NATO-Mitgliedschaft, keine US-Soldaten, die Ukraine muss Gebiete abtreten. Hat Putin damit eigentlich schon gewonnen?
Naja, vor diesem Eindruck habe ich meinen amerikanischen Kollegen Pete Hegseth gestern sehr eindringlich gewarnt. Es kann weder in unserem Interesse, in unserem europäischen Interesse sein, noch in dem amerikanischen, dass Putin als Sieger aus diesem Krieg, den er völkerrechtswidrig begonnen hat, hervorgeht oder auch nur behaupten kann, er sei der Sieger. Das würde den Einfluss Putins in Europa erhöhen, das Bedrohungspotenzial gleich mit und die Amerikaner würden dann Einfluss verlieren. Das kann nicht in ihrem Interesse sein.
Was kann denn langfristig Frieden für die Ukraine sichern? Wie kann der gesichert werden? Wäre eine EU-Mitgliedschaft, die ja auch eine Beistandsverpflichtung beinhaltet, gleichwertig zur NATO-Mitgliedschaft, die es nun wohl nicht geben kann?
Also erstmal würde ich die Verhandlung tatsächlich abwarten, was tatsächlich noch auf den Tisch kommt und was nicht. Aber ja, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat heute auch sehr deutlich nochmal unterstrichen, dass jetzt Geschwindigkeit nochmal aufgenommen werden soll, wenn ich sie richtig verstanden habe, beim EU-Beitrittsprozess für die Ukraine. Aber das ersetzt natürlich keine NATO-Mitgliedschaft und auch keine umfassenden Sicherheitsgarantien. Wäre aber ein wichtiger Schritt, das wäre es ganz ohne Frage.
Bei all dem, was kommt konkret auf Deutschland zu?
Es geht weniger um die Frage, was auf Deutschland zukommt. Das ist im Grunde genommen schon die Kernfrage. Wir müssen als Europäer endlich, würde ich mal sagen, wieder und enger zusammenrücken, als wir das zuletzt gemacht haben. Das hat uns schwächer gemacht, das hat uns im politischen Umfeld angreifbarer gemacht. Und wir müssen endlich dahin kommen zu verstehen, dass wir nur als Europa wahr und ernst genommen werden, wenn wir uns auch so verhalten. Darum würde ich dringend ersuchen, Und dazu gehört eben auch, sich zu committen zu den Verteidigungsausgaben, die es jetzt braucht, und zu mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit. An dem Punkt zum Beispiel gibt es keinerlei Dissens zwischen der amerikanischen Administration und uns.
Sie haben selbst heute Morgen gesagt, es überschlägt sich gerade einiges. Zwischenzeitlich hieß es sogar, dass Vertreter der USA, Ukraine und Russlands sich in München am Rande der Sicherheitskonferenz treffen würden. Haben Sie nach heute bei all den Aussagen, bei all den Reden mehr Fragen als Antworten?
Ich habe viele Antworten, ich habe aber noch mehr Fragen, so kann man das, glaube ich, tatsächlich sagen. Aber ich würde das auch da an der Stelle, deswegen komme ich gerne noch mal zurück auf den kühlen Kopf. Heißes Herz ist okay und kühler Kopf ist aber wichtiger, besser als umgekehrt. Es geht jetzt gerade wirklich darum, mal zu den Nebel sich lichten zu lassen zwischen all der Kakophonie, die wir gerade erleben. Es gibt jede Stunde fast eine neue Meldung aus irgendeiner Richtung. Das hilft gerade niemandem. Deswegen sollten wir vielleicht wirklich etwas runterfahren und tatsächlich an die Arbeit gehen und nicht ständig über Pressemitteilungen und anderes miteinander kommunizieren.
Sagt der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Danke Ihnen für das Gespräch heute Abend.
Sehr gerne, Herr Fuß.
Was der Auftritt des neuen US-Vizepräsidenten für die transatlantischen Beziehungen mit Europa bedeutet, dazu hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Der Auftritt von US-Vizepräsident J.D. Vance, das war der Auftritt eines Predigers, der den Europäern die Leviten liest. Der erhobene Zeigefinger war erwartet worden, aber ganz anders. Nein, es ging ihm nicht um höhere Verteidigungsausgaben oder um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er benutzte die Münchner Sicherheitskonferenz, um uns Europäer zu kritisieren. Dafür, dass wir das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzen würden. Das sei eine größere Bedrohung als Russland oder China. Was Vance den Anwesenden damit sagen wollte? Meiner Meinung nach, mit euch diskutiere ich hier gar nicht erst auf Augenhöhe über die Ukraine. Eine Mitverantwortung dafür tragen wir Europäer selbst. Wir haben aus der ersten Präsidentschaft von Donald Trump nichts gelernt und zu wenig für die militärische Sicherheit getan. Spätestens seit heute müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass die USA ihre schützende Hand über Deutschland und Europa zurückziehen könnten. Ein Schmusekurs, eine ausgestreckte Hand, noch nicht einmal das Einräumen der eigenen Fehler reichen als Antwort. Neben mehr Geld ist selbstbewusstes, klares Auftreten nötig. Verteidigungsminister Pistorius hat richtig reagiert. Dass Vance Teile Europas mit autoritären Regimen vergleiche, sei nicht akzeptabel. Der amerikanische Vizepräsident hat sich allerdings nicht die Zeit genommen, die Kritik überhaupt anzuhören. Sein Auftritt in München war eine Zeitenwende der anderen Art. Die Abkehr der USA von Europa und damit auch von den transatlantischen Beziehungen.
Die Meinung von Claudia Buckenmeier. Genau da, wo die Welt gerade über Sicherheit diskutiert, fand der mittlerweile dritte Anschlag während des Bundestagswahlkampfs statt. Nach Magdeburg und Aschaffenburg, gestern in München. Und wie an den vorherigen Tatorten, Trauer, Anteilnahme und Worte von Politikern, die alle Veränderungen fordern. Was aus den Worten folgt, werden wir nach der Bundestagswahl sehen. Für die Menschen in München ging es heute erst einmal darum zu begreifen, was dort passiert ist. Christina Schmidt und Laura Hortgamp.
Tag 1 nach dem Anschlag in der bayerischen Landeshauptstadt. Trauer und Ratlosigkeit bei vielen Münchnern.
Ich will das sehen, dass das wirklich passiert ist, weil ich es einfach so schlimm finde und nicht glauben kann, dass das jetzt in München passiert ist.
Am Vormittag kommt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Tatort, bekundet sein Mitgefühl. Eine Schweigeminute für die Opfer, zusammen mit dem Münchner Oberbürgermeister und dem bayerischen Ministerpräsidenten. Alle Verletzten sind Teilnehmer einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Die Zahl der Opfer ist inzwischen auf 36 gestiegen. Zwei von ihnen sind schwerst verletzt, darunter ein 2-jähriges Kind.
Es geht uns jetzt um die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Angst um die und wir hoffen, es wird wieder. Das ist unser einziges Anliegen.
Bei der Pressekonferenz am Vormittag von Polizei und Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse zum Täter. Der 24-Jährige aus Afghanistan soll aus islamistischen Motiven gehandelt haben.
Was aber auch klar zu sagen ist, wir haben keine Anhaltspunkte für eine Eingliederung des Beschuldigten in irgendeine islamistische Organisation, wie zum Beispiel den IS. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte.
Das Landeskriminalamt hat eine Sonderkommission einberufen. 140 Beamte gehen Hinweisen nach, sprechen mit Zeugen, werten die Social-Media-Kanäle und das Handy des Täters aus. Die Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft übernommen. Währenddessen herrscht nach dem Anschlag auch große Betroffenheit in der afghanischen Gemeinschaft, wie hier in Nürnberg. Auch sie sind mit ihren Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen.
Mir geht's ganz schlecht. Ich bin tief schockiert. Ich bin einfach sprachlos. Also
wir schämen uns, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun.
Neben Mitgefühl auch die Sorge, dass Menschen aus Afghanistan jetzt unter Generalverdacht stehen könnten. Zurück in München. Hier kümmern sich Menschen bei der katholischen Telefonseelsorge um Betroffene und Traumatisierte der Tat.
Ja. Kontinuierlich rufen Menschen an. Es ist natürlich gedacht vor allem für Angehörige, für Beteiligte des Geschehens gestern. Das ist ja ist kein so großer Personenkreis, aber es haben doch schon einige Menschen sich gemeldet.
Nach einer Tat wie dieser dauert es oft einige Tage, bis Betroffene aktiv nach Hilfe suchen.
Diese Aktentasche sieht man durchaus an, dass sie ihren Besitzer schon lange begleitet und manch einer erkennt sie auch als die wohl bekannteste Aktentasche der deutschen Politik. Der Besitzer, das ist Bundeskanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Und dem wird nachgesagt, dass er sich sehr gut in den Akten vergraben könne, die er so bei sich trägt. Wie Scholz vom Jungpolitiker zum Kanzler wurde, das zeigt das Porträt unserer Akkuratreihe zur Bundestagswahl. In ganzer Länge zu sehen, auch in der ARD-Mediathek. Imke Frage und Jakob Groth.
Olaf Scholz hat viele Gesichter.
Bratwurst Olaf.
König Olaf Scholz-Omat.
Der Schattenkanzler.
Mit 17 tritt Scholz der Hamburger SPD bei. Als Jurastudent wird er Bundesvize der Jusos. Mit 40 startet seine Bundestagskarriere. Morgens nach Berlin.
Ich hoffe, Sie können davon Abstand nehmen.
Abends zurück nach Hamburg, wo er gleichzeitig SPD-Vorsitzender ist. Scholz zeigt sich als Kämpfer, aber so richtig mitreißen kann er nicht.
Na gut, wir ziehen mal weiter.
Ich sage immer, der hat eine Ausstrahlung wie eine Kartoffel.
Einige hatten das Gefühl, ich könnte etwas mehr aus mir rauskommen.
Viele Abgeordnete beschreiben das als den drinnen Olaf.
Moin.
Und den draußen Olaf.
Guten Abend.
Wenn Scholz in der Fraktion sitzt, dann ist er der drinnen Olaf und dann redet er klar, aber er ist auf jeden Fall ein lustiger Typ.
Auch der draußen Olaf ist für Überraschungen gut.
Ich will Hamburger Bürgermeister werden.
Und holt 2011 die absolute Mehrheit.
Das war Balsam für seine Seele.
In seine Zeit als Bürgermeister fällt Cum-Ex, ein riesiger Steuerskandal. Scholz bestreitet darin, politischen Einfluss genommen zu haben, will sich aber nicht mehr an alles erinnern können.
Es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann.
Unter Angela Merkel wird er Vizekanzler und Finanzminister. 2019 will er auch SPD-Vorsitzender werden, scheitert aber.
Schönen Dank. Man kann sich die ganze Karriere von Olaf Scholz innerhalb der SPD als eine Geschichte von Kränkungen vorstellen. Und das, obwohl er ja immer abgeliefert hat.
So auch 2021, als es ihm kaum jemand zutraut.
Ich will gewinnen.
Und er tatsächlich Bundeskanzler wird in der selbsternannten Fortschrittskoalition. In der Ampel hat Scholz wenig zu lachen. Schnell ist er als Krisenkanzler gefordert. Putins Krieg gegen die Ukraine, Energieknappheit. Im Dauergezanke der Koalition wirft die Opposition Scholz Führungsschwäche vor.
Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll.
Scholz haut nur selten auf die Pauke, außer gegen Merz.
Wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose.
Sonst ist seine Kommunikation aber nicht sehr volksnah.
Er hat Bandwurmsätze, er redet unglaublich lange.
Oder unglaublich lange nicht.
Und das für unseren Beitrag.
Also wenn normale Menschen dann hören, was er sagt, die fragen sich, was will er mir eigentlich gerade sagen?
Klarheit schafft er dann im November 24. Ampel aus, Scholz schmeißt Finanzminister Lindner hochkant raus.
Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Scholz ist der unbeliebteste Kanzler seit der Wiedervereinigung. In der SPD sehen viele Verteidigungsminister Pistorius als den besseren Kandidaten. Es bleibt aber bei Scholz.
Der glaubt wirklich auch, er kann auch diesen Wahlkampf gewinnen, weil er es eben schon mal genauso gemacht hat.
Im Wahlkampf setzt er auf soziale Themen und auf Attacken gegen Merz.
Fritze Merz erzählt gern Thünkram.
Zuletzt spricht der Merz die Glaubwürdigkeit ab, ob der nicht doch mit der AfD koalieren würde.
Das ist eine große Gefahr. Man kann Herrn Merz in diesen Aussagen nicht trauen.
Olaf Scholz, 50 Jahre nach seinem SPD-Eintritt, will er noch einmal alle überraschen.
Hunderttausende gingen einst auf die Straßen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Den Parteien ordentlich Druck machen, das war das Ziel der Fridays for Future-Bewegung, für die viele Schülerinnen und Schüler freitags die Schule schwänzten. Sie nahm ihren Höhepunkt mit solchen mächtigen Bildern 2019. Doch obwohl der Klimawandel seitdem nicht an Brisanz verloren hat, das vergangene Jahr war das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, sind für die meisten Deutschen andere Themen längst wichtiger. Und so auch für die Parteien in diesem Wahlkampf. Lediglich 13% der Deutschen sagten zuletzt laut ARD Deutschland-Trend, dass Klimawandel eins der zwei wichtigsten Probleme sei. Heute versuchte Fridays for Future vor den Wahlen in mehreren Städten Deutschlands wieder Präsenz zu zeigen. Jan Koch.
Klimaschutz wieder groß machen, das fordern sie hier beim Klimaprotest kurz vor der Wahl. Pauline Brünger, Fridays for Future-Aktivistin der ersten Stunde, steht in Köln auf der Bühne. Sie ist enttäuscht, dass Klimapolitik im Wahlkampf quasi keine Rolle spielt.
Ich finde es total erschreckend, wie PolitikerInnen aus fast allen Parteien sich davor drücken, der Realität ins Auge zu blicken. Und zwar, dass die Klimakrise unser Leben, insbesondere das von jungen Menschen in Zukunft, wahnsinnig gefährdet.
An vielen Orten, auch Berlin, gehen insgesamt immer noch Zehntausende auf die Straße, demonstrieren im Schnee vor dem Brandenburger Tor. Am Wahlkampf werden sie damit wohl kaum etwas ändern. Fast keins der aktuellen Wahlplakate, vor allem der Großparteien, thematisiert den Klimaschutz. Das weiß auch Thomas Heilmann. Er ist Vorsitzender der Klimaunion, die sich für Klimaschutzpolitik bei CDU-CSU einsetzt. Themen hätten ihre Saison. Klimapolitik sei gerade weniger attraktiv. Trotzdem müsse die kommende Regierung das Thema wieder anpacken.
Also Klimapolitik braucht Konsequenz, es braucht Beständigkeit. Wir dürfen das nicht ständig wechseln. Das heißt, wir müssen jetzt möglichst parteiübergreifende Konsense finden, die wir auch ein paar Jahrzehnte durchhalten. Das ist für die Klimapolitik am wichtigsten und nicht irgendwie kurzfristig hektisch in einem halben Jahr jetzt irgendwas machen.
Klimaforschende kritisieren, die vergangenen Jahre seien eher von einem destruktiven Gegeneinander geprägt gewesen.
Was mir fehlt in der Diskussion, ist ein positiver Ansatz für Klimapolitik. Es wird immer negativ dargestellt, aber wenn wir das richtig machen, dann ist die Welt hinterher eine bessere. Ja, wir haben unendlich viel Energie, wir können zukunftsfähige Technologien entwickeln, wir können Marktführer werden in der Weltwirtschaft.
Vor allem Energie- und Wirtschaftspolitik müsse sich noch mehr mit klimafreundlichen Technologien beschäftigen, die Politik dort bessere Rahmenbedingungen schaffen und sich besser erklären. Denn viele Wähler fühlten sich von Klimapolitik überfordert, sagen Experten, zu komplex, zu kompliziert. Wärmepumpen, Solarpanels, Klimaschutz kann teuer sein, wobei gerade jetzt doch viele eher sparen wollen. Klimaforschende warnen, die Folgekosten fielen jedoch noch höher aus. Für die Demonstrierenden zählt nur eins: endlich wieder mehr Klimaschutz, egal wer regiert. Darauf hoffen Pauline Brünger und Fridays for Future.
Und dazu fragen wir nach bei Kilian Pfeffer im ARD-Hauptstadtstudio. Kilian, stimmen denn Eindruck und Vorwurf, dass die Parteien in diesem Wahlkampf die Klimapolitik ausblenden?
Also meinem Eindruck nach ist das schon so, dass Klimapolitik sehr in den Hintergrund gerückt ist. Das liegt in erster Linie daran, dass andere Themen Klimapolitik überlagern. Also ganz besonders Migration natürlich. Das liegt an den schrecklichen Anschlägen der vergangenen Wochen. Aber auch Wirtschaft, die wirtschaftliche Schwäche von Deutschland, die steigenden Lebenshaltungskosten, das spielt eine Rolle. Dann ist es so, dass andere Themen sehr viel leichter zu erklären sind als Klimaschutz. Und das alles führt dann eben dazu, dass Klimaschutz Klimaschutz nicht wirklich eine Rolle in diesem Wahlkampf spielt. Dabei ist es so, dass die Parteien das nicht ausblenden. Also in den Wahlprogrammen spielt das durchaus eine Rolle. Die Frage, wie man bis 2045 klimaneutral werden kann. Da werden unterschiedlich ehrgeizige Ziele aufgezeigt von eigentlich allen Parteien bis auf von der AfD. Die AfD lehnt alle Klimaschutzmaßnahmen ab.
Und wie könnte es denn nach der Wahl klimapolitisch weitergehen? Da stehen ja Windräder symbolisch im Weg, vor allem zwischen Union und Grünen.
Ja, das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, da müssen sehr schwere Steine aus dem Weg gerollt werden, wenn man sich auf die, wenn man die verschiedenen Themen anguckt, also Atomkraft zum Beispiel. Die Union will sich das als Option offen halten. Die Grünen sagen, mit uns gibt es kein Zurück zur Atomkraft oder das Verbrenner aus bis 2035. Die Union stellt das in Frage und sagt, wir wollen hier die sogenannte Technologieoffenheit. Die Grünen wollen an dem Verbrenner aus festhalten. Das Heizungsgesetz ist auch ein Thema, was da zwischen den beiden steht. Also ich denke, da müssen doch einige Kompromisse gefunden werden. Leicht sieht das auf keinen Fall aus.
Danke für deine Einordnung aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Kilian Pfeffer. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages. Die beginnen mit dem Tarifkonflikt bei der Deutschen Post und mit dir, Konstantin.
Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich im Tarifstreit auch in der dritten Verhandlungsrunde nicht geeinigt. Für die etwa 170.000 Postbeschäftigten fordert Verdi 7% mehr Lohn und 3 zusätzliche Urlaubstage. Die Gewerkschaft kündigte weitere Warnstreiks an, allerdings erst nach der Bundestagswahl, um die Briefwahl nicht zu gefährden. Im Jahr 2023 gab es laut Bundeskriminalamt 52.000 Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Frauen, etwa sexuelle Übergriffe, Nötigung oder Vergewaltigung. Die Organisation One Billion Rising macht darauf jedes Jahr am 14. Februar mit verschiedenen Aktionen aufmerksam. Bei einer Kundgebung in Berlin versammelten sich 1.500 Menschen. Der Brite John McFaul darf als erster Astronaut mit Behinderung zur internationalen Raumstation ISS fliegen. McFaul verlor mit 19 Jahren bei einem Motorradunfall sein unteres rechtes Bein. Er wurde Profisportler-Chirurg und der erste Astronaut mit einer körperlichen Behinderung bei der Europäischen Weltraumbehörde. Heute bekam der 43-Jährige grünes Licht für einen Flug ins All. Franziska Preuß hat dem deutschen Biathlon-Team bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz die zweite Medaille im zweiten Rennen beschert. Die 30-Jährige holte heute im Sprint Silber.
Franziska Preuß freut sich über die Silbermedaille im Sprint bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide. Die Gesamtweltcup-Führende im Ziel zunächst auf Platz 1. Deutschland jubelt, doch eine kommt noch. Die Französin Justine Bressas-Boucher setzt sich als laufstärkste Biathletin an die Spitze und sichert sich Gold. Bronze gewinnt die Finnin Suvi Minkinen. Preuß und das deutsche Team freuen sich nach Platz 3 in der Mixed-Staffel bereits über die zweite WM-Medaille.
Weites, plattes Land. So schön ist es an der Küste, wo die Deiche die höchsten Berge sind. Aber so richtig viel los ist da nicht immer. Die Ost- und Nordfriesen haben sich deshalb etwas einfallen lassen, damit Schwung ins Leben kommt. Boßeln. Die Sportart hat jetzt im Winter Hochsaison. Für manche auch deshalb, weil sie Sport und Schnaps bei diesen Temperaturen miteinander verbinden. Doch wer den Sport ernsthaft betreibt, hört das gar nicht gern. Wie die Mitglieder des Boßelvereins in Rebsold in Ostfriesland. Anna Körber war dort mittendrin und ist deren Faszination für das Boßeln nachgegangen.
So, Werno, hier mal her, Moja wird Finger.
Ein typischer Wintertag in Ostfriesland.
Jawohl, gut so.
Vor allem an den Wochenenden werden die Landstraßen zu Sportstätten. Dann sind die Boßler unterwegs.
Hey, immer noch.
Kann man sagen, dass es Straßenkegeln ist?
Könnte man sagen. Und das kommt also auch dem Kegeln ja gleich. Also das heißt, also mit dem Anlauf und mit dem Hopsersprung kann man ja das also auch so sagen.
So sieht er aus, der Hopsersprung, von dem sich die Boßler besonders weite Würfe versprechen. Denn die Boßeldistanz ist 9 Kilometer lang. Dort, wo die Kugel liegen bleibt, geht es weiter. Am Ende gewinnt das Team, das die wenigsten Würfe braucht.
Da hat noch Rot. Schade.
Beim Boseln spricht man Plattdeutsch. Schließlich ist es der Volkssport der Ostfriesen. Rund 34.000 Friesensportler sind in Vereinen aktiv. Angeblich gibt es hier weniger Fußballspieler als Bosler. Was jetzt Freizeitvergnügen ist, hatte einst einen ernsten Hintergrund.
Warum ist Ostfriesland so eine Hochburg?
Das liegt sicher daran, dass also rein geschichtlich früher das Klotschießen ein Mittel war, um sich gegen Feinde, die also Ostfriesland erobern wollten, sich zu wehren. Da hat man dann Klotkugeln, das heißt so Steine genommen und hat die damit beworfen. Und um dann entsprechend vorbereitet zu sein, das ist wie bei einer Wehrübung, hat man also dann auch versucht schon im Vorfeld das zu üben.
So eine Kugel abzubekommen, könnte schmerzhaft werden. Doch die größte Gefahr geht eher von den Autos aus. Obwohl die Fahrer mit Schildern gewarnt werden.
Auto! Vorsicht, Auto!
Rauschen sie mit einem ziemlichen Tempo vorbei.
So.
Ist da eigentlich schon mal was passiert beim Boseln mit dem Verkehr?
Die Autofahrer, die meisten kennen das ja hier auch, die aus der Gegend sind. Die wissen, was dann samstags und sonntags auf den Straßen los ist. Allerdings haben wir ja auch gerade so an der Küste auch viele Orte, wo viele Urlauber und Touristen unterwegs sind. Oh, die gucken dann immer ganz komisch, weil die das natürlich überhaupt nicht kennen.
Einer der Gründe, warum die Saison mit den Wettkämpfen von Oktober bis März geht. Danach ist einfach zu viel Verkehr. Doch heute ist nur Training. Rebsold mit seinen rund 800 Einwohnern ist quasi das olympische Dorf des Boselns. Die Männer führen die höchste Liga an und auch die Frauen und Kinder sind sehr erfolgreich.
Wie wichtig ist die Tradition beim Boseln?
Sobald die Kinder die Kugel festhalten können, kriegen die Kugel in die Hand und dann wird schon nebenbei während des Wettkampfs auf dem Fahrradweg ein bisschen getrüllt und dann geht das einfach so weiter. Also die werden sozusagen da reingeboren, da haben die gar keine Chance, da rauszukommen.
Das Besondere daran ist, man kann also mit 5 Jahren einigermaßen gut schon anfangen mit dem Kugelwerfen. Ich bin heute 80 Jahre alt und viele, die noch mit 85 noch auf der Straße sind und auch ihre Leistung noch bringen und damit also auch noch immer gefragt und gefordert sind.
Zur Geburt bekommen hier viele Kinder eine Kugel zum Boseln geschenkt. Vielleicht entsteht so die frühe Liebe zum Sport.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach cool.
Weil Boseln eine Leidenschaft ist und das ist ein cooler Sportart.
Dass man die Tradition so aufrecht erhält, dass das nicht, dass man in ein paar Jahren keine mehr am Boseln sind, das wäre scheiße.
Nachwuchsmangel gibt es hier jedenfalls nicht. Beim Boseln hilft es, die Strecken von klein auf zu verinnerlichen. Neben der Wurftaktik zählt nämlich vor allem der Heimvorteil. Denn jede Strecke hat ihre Tücken. Die sollte man kennen. Dann läuft's beim Wettkampf besonders rund.
Ja, und ob das Wetter für ausgiebiges Boseln am Wochenende taugt oder überhaupt zum Rausgehen, das verrätst du uns jetzt, Carsten.
Das mache ich sehr gerne. Es taugt natürlich auf jeden Fall zum Boseln und zum Rausgehen, denn das Wochenende wird verbreitet trocken sein. Es gibt vielleicht eine Region, wo das mit dem Boseln schwieriger sein könnte, und zwar im Osten Deutschlands, denn dort sieht die Landschaft aktuell so aus. Hier ein Bild südlich von Berlin aufgenommen, heute Vormittag, und zwar am Bestensee. Und wir sehen eine dicke Schneedecke, da dürften diese Kugeln locker drin verschwinden, denn wir haben ja etwa einen Durchmesser von 10 cm. Und nur mal 3 Beispiele, welche Schneemengen gerade im Osten liegen. In Frankfurt-Oder 18 cm, heute Morgen gemessen. In Berlin-Buch waren es 15 cm, in Görlitz 14. Im Laufe des Tages sackt natürlich diese Schneedecke ein bisschen zusammen. Aber der Schnee dürfte dort noch eine Weile liegen bleiben, gerade im Osten unseres Landes. Denn wir sehen hier blau eingefärbt die kalte, die winterlich kalte Luftmasse. Sie wird auf jeden Fall das Wetter auch in den nächsten Tagen bestimmen. Im Westen ist es eher so eine Grenzgeschichte hin zur wärmeren Luft. Und ab Dienstag kommt die wärmere Luft hier massiv an. Im Osten dauert es hingegen etwas länger, bis sich die wärmere Luft durchsetzen kann. Wir sehen es am 15-Tage-Trend von Berlin. Bis Dienstag, Mittwoch, bleibt es auf jeden Fall kalt. In den Nächten örtlich unter minus 10 Grad, aber dann in der zweiten Wochenhälfte wird es auch dort allmählich wieder wärmer. Und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht werden sich auf jeden Fall weiterhin viele Wolken halten. Im Norden flockt es auch ab und zu aus den Wolken heraus. Im Südwesten kann sich der Himmel ein bisschen aufklaren. Auch im Norden zeigen sich ein paar Wolkenlücken. Die Temperaturen, und da warten wir kurz noch morgen, es wird morgen auf jeden Fall viele Wolken weiterhin geben, aber vor allem im Süden kann die Sonne im Südwesten länger scheinen. Die Temperaturen in der Nacht verbreitet frostig. Bei Aufklaren in den Mittelgebirgen unter minus 10 Grad. Tagsüber bleibt es in den Bergen bei leichtem Dauerfrost ziemlich kalt. In der Osthälfte nur 0 bis minus 1 Grad. Im Westen wird es etwas milder mit 2 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten. Der Sonntag bringt noch mal dickere Wolken im Süden. Hier sind noch mal ein paar Flocken dabei. Der Wochenstart dann sehr sonnig. Und es bleibt dabei in der Osthälfte immer noch kälter als im Westen. Und vor allem die Nächte dann bei diesen klaren Nächten verbreitet unter minus 10 Grad.
Also warm anziehen und dann geht's raus am Wochenende. Danke dir, Carsten. Das waren die Tagesthemen am Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter.
Oh ja, und zwar mit der zweiten Staffel von School of Champions, einer Serie über eine renommierte Ski-Akademie.
Morgen Abend begrüßt Sie Ingo Zamperoni mit neuen Tagesthemen und wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.